Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Die französische Gesellschaft steht offenbar unter gewaltigem Druck. Und das nicht nur wegen der steigenden Infektionszahlen in der Covid-19-Pandemie. Das Verhältnis der Gesellschaft zur Meinungsfreiheit ist angespannt. Spätestens seit der Tötung des französischen Geschichtslehrers Samuel Paty, nachdem dieser im Unterricht Mohammed-Karikaturen gezeigt hatte. Ein deutscher Hochschullehrer, der in einer Stadt im Südosten des Landes unter anderem Deutsch unterrichtet, steht seit Wochen unter Polizeischutz. Aussagen von ihm hatten unter Studierenden für Empörung gesorgt, wurden in sozialen Netzwerken als verfälscht verbreitet und der Hochschullehrer als Faschist und als islamophob bezeichnet. Wir sprechen in dieser Sendung mit ihm. Zuerst aber geht es heute um das Nein der katholischen Glaubenskongregation zur Segnung homosexueller Paare. Die Kritik daran reißt nicht ab und sie wird grundsätzlich. Das Nein zur Segnung homosexueller Paare, dieses Nein der Glaubenskongregation der katholischen Kirche hat für Empörung gesorgt, obgleich einen der Inhalt streng genommen ja eigentlich nicht wirklich überraschen konnte. Die Kritik an diesem sogenannten Responsum, das die Kongregation vor etwa 2 Wochen veröffentlicht hat, diese Kritik kommt dabei längst nicht nur aus Deutschland. Und dass dieses Dokument eine grundsätzliche Unveränderbarkeit postuliert, das wird intellektuell nicht mehr hingenommen. Von vielen Theologinnen und Theologen nicht, aber auch von vielen katholischen Bischöfen nicht mehr. Und dass die Glaubenskongregation da sehr grundsätzlich Nein gesagt hat, gerade das hat die Debatte offenbar paradoxerweise erst richtig in Gang gebracht. Elisabeth Pongratz über den weltweiten Fortgang dieser Debatte.
Der Journalist Gian Guido Vecchi gilt in Italien als Vatikanista, als Experte für alles, was den Vatikan betrifft. Seit vielen Jahren arbeitet er bei Italiens auflagenstärkster Tageszeitung, dem Corriere della Sera. Die deutsche Kritik auf das rüde Nein aus dem Vatikan, homosexuelle Paare nicht zu segnen, hat ihn nicht überrascht. Aber das Interessanteste dieser Kritik ist die Einladung der Bischöfe, wenn man also mit dem Vorsitzenden der Bischofskongregation beginnt, die Diskussion nicht zu beenden, sondern weiterhin zu debattieren. So hat dieses Dokument der Glaubenskongregation, so ist mein Eindruck, nicht wie beabsichtigt die Diskussion beendet, sondern sie paradoxerweise eröffnet. Das Thema ist also alles andere als abgeschlossen. Seit Tagen reißt die Kritik nicht ab aus Deutschland, aber auch aus anderen Teilen der Welt, wie etwa den USA. In der Antwort auf das sogenannte Dubium schließt die Glaubenskongregation nicht aus, dass Segnungen, so wörtlich, einzelnen Personen mit homosexueller Neigung gespendet werden. Aber sie erkläre jede Segnungsform für unzulässig, die dazu neige, Verbindungen anzuerkennen. Eine Aussage, die bei vielen Seelsorgern und Theologen für Unmut sorgt. Weit mehr als 200 Professoren haben dagegen offiziell protestiert. Der Münsteraner Kirchenhistoriker Hubert Wolf ist einer von ihnen.
Es wird einfach behauptet, in einer Art Kontinuitätsfiktion, die Lehre der katholischen Kirche könne sich prinzipiell nicht ändern. Und das lässt sich an historisch gesehen x Beispielen schlicht und ergreifend widerlegen.
Ein Beispiel sei die Feuerbestattung. Vor 50 Jahren noch undenkbar, sind heute Beerdigungen als Urnenbestattung durchaus üblich. Aber mit seiner Stellungnahme erweckt der Vatikan genau den Eindruck, dass die Lehre unabänderlich sei. So heißt es etwa, dass die Kirche keine Vollmacht habe, Verbindungen von Personen gleichen Geschlechts zu segnen. Für den Jesuitenpater und Journalisten Pater Bernd Hagenkort, der viele Jahre in leitender Funktion bei Radio Vatikan tätig war, funktioniert solch eine Anordnung nicht mehr, und zwar in der gesamten Weltkirche.
Ich kann nicht einfach eine Debatte beenden, indem ich ein Dokument so strikt der Weltkirche vorhalte und sage, so, das ist ab jetzt das, was, so geht es nicht mehr. Es gibt humanwissenschaftliche Erkenntnisse, es gibt theologische Debatten, es gibt kulturelle Unterschiede, die müssen debattiert werden. Und es geht nicht, dass ich quasi von einer Stelle aus dem Vatikan sage, so, das gilt jetzt für alle Zeiten und in alle Kulturen hinein. Das ist ein völliges Fehlverständnis der eigenen Autorität.
Erst seit 1870 mit dem Ersten Vatikanischen Konzil hat sich die Kirche auf den Papst konzentriert. Sein Primat wurde durch 2 Dogmen festgezurrt. Davor, so Kirchenhistoriker Wolf, sei die römische Kirche vielfältiger und umfassender gewesen.
Vorher ist die katholische Kirche wesentlich weiter und wird ihrem Namen eigentlich gerecht. Katholon heißt gemäß des Ganzen. Das ist so breit und auf gar keinen Fall fundamentalistisch eng.
Breit ist inzwischen auch die weltweite Diskussion. Der Vorsitzende der australischen Bischofskonferenz, Erzbischof Mark Coleridge, will das Nein ebenso wenig akzeptieren wie der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Betzing. Kritik kommt auch vom Erzbischof von Wien, Kardinal Christoph Schönborn. In Italien, so erzählt Vatikanjournalist Gian Guido Vecchi, hätten ihm Erzbischöfe und Kardinäle gesagt, dass sie das umstrittene Dokument der Glaubenskongregation nicht überzeuge und sie Verständnis für die Position der deutschen Bischöfe hätten. Der Widerstand regt sich bei hohen Würdenträgern und nicht nur einer kleinen Minderheit. Der jetzige Konflikt um die Segnung homosexueller Paare erhöht den Druck gewaltig. Es geht generell um einen anderen Umgang miteinander. Für Jesuitenpater Hagenkord ist klar, auch der Heilige Stuhl muss seine Rolle neu definieren.
Der Vatikan hat einen Riesenvorteil. Die katholische Kirche hat eine Institution, die im Zentrum sitzt, die alle Kulturen im Prinzip verbindet, die Kontakte hat überall hin, die alle verschiedenen Kulturen und Fragestellungen an einen Tisch bringen kann. Der Vatikan müsste vielmehr auch eine Plattform sein, um so etwas zu diskutieren, um so etwas voranzubringen. Da läge viel mehr eine Quelle von Autorität drin als in solchen Dokumenten.
Das Nein der katholischen Glaubenskongregation zur Segnung homosexueller Paare löst eine Debatte aus, die immer grundsätzlicher wird. Elisabeth Pongratz hat darüber berichtet. Ein deutscher Hochschullehrer in Frankreich steht seit Wochen im Mittelpunkt der medialen Aufmerksamkeit. Und begonnen hat das alles mit einer vergleichsweise kleinen Meinungsverschiedenheit an der Sciences Po Grenoble, einer Hochschule in Grenoble, einer Stadt im Südosten von Frankreich. Der Hochschullehrer hatte sich dagegen gewehrt, dass eine Veranstaltung im Rahmen einer Themenwoche die Begriffe Rassismus, Antisemitismus und Islamophobie im Titel auf eine Stufe stellt. Das war alles schon im vergangenen Jahr, gar nicht lange nach der Tötung des französischen Lehrers Samuel Paty durch einen islamistisch motivierten Jugendlichen. Aber erst im neuen Jahr ist diese Meinungsverschiedenheit eskaliert. Seit Wochen steht dieser Hochschullehrer, Klaus Kinzler ist sein Name, unter Polizeischutz. Studierende hatten seinen Namen in großen Buchstaben an das Gebäude der Hochschule plakatiert, ihn der Islamophobie bezichtigt, ihn als Faschist bezeichnet. Und nur kurze Zeit, wie gesagt, nach dem Mord an Samuel Paty, nur 6 Jahre nach dem Anschlag auf Charlie Hebdo, ist das Land aufgeschreckt und stellt auch die Frage, wie viel Meinungsfreiheit existiert noch im Geburtsland der Laizität, des Laizismus? Sprechen wir mit den Betroffenen, mit Klaus Kinzler, der diese Debatte ja eher unfreiwillig ausgelöst hat. Er ist Dozent für deutsche Landeskunde an der Hochschule in Grenoble. Jetzt ist er am Telefon und wir zeichnen das Gespräch am Vortag auf. Herr Kinzler, ich grüße Sie.
Guten Morgen.
Herr Kinzler, sagen Sie kurz, wie ist es aus Ihrer Perspektive zu dieser Situation gekommen, in der Sie jetzt unter Polizeischutz stehen?
Ja, es gab 2 Stufen eigentlich. Die erste war, als ein großes Forschungslabor, zu dem meine Kollegin gehört, mich des Mobbings öffentlich angeklagt hat und eines sehr aggressiven Verhaltens, also in einem öffentlichen Kommuniqué. Das ist aber dann wieder eingeschlafen und die Studenten einer sehr radikalen Studentengewerkschaft bei uns haben das dann Anfang Januar wieder aufgenommen, haben dann diesen Briefwechsel verfälscht und dann eben nicht mir Mobbing vorgeworfen, sondern Rechtsextremismus, Antisemitismus, Islamophobie. Und dann ist das auch noch eine Stufe weitergegangen, als dann Unbekannte, man weiß nicht, wer das ist, unsere Namen, ein Kollege von mir und ich selber, unsere Namen an die Hochschulmauern plakatiert haben und dann also nicht mehr nur Rechtsradikalismus an uns gefunden haben, sondern auch Faschismus und diese tötende Islamophobie. Erst in diesem Moment ist es eigentlich national geworden. Da haben die französischen Medien natürlich sich an Samuel Paty erinnert und sofort reagiert. Und da ist so eine Medienrakete relativ schnell dann hochgegangen und hat fast jetzt 3 Wochen lang am Stück große Debatten ausgelöst, die weit über unser Institut und über meine Person natürlich hinausgehen.
Bleiben wir mal kurz bei Ihrer Person. Also wie darf man sich das vorstellen? Sind Sie dann in sozialen Netzwerken, im Internet oder auch im realen Leben auf der Straße angefeindet, verbal angegriffen worden?
Also in sozialen Medien schon Anfang Januar, das wusste ich gar nicht, weil ich selber keinen Facebook habe. Das war 6 Wochen lang, dass also meine ganzen Studenten, das ganze Institut wusste, mehr oder weniger, oder informiert wurde darüber, dass ich ein Rechtsradikaler bin, obwohl ich ja seit 25 Jahren dort unterrichte und nie so etwas mir vorgeworfen wurde. Öffentlich wurde es dann erst mit diesen Fotos, die eine Studentengewerkschaft getweetet hat, von den Plakaten an der Universitätsmauer. Das ist also im Prinzip 3 Stufen, diese Anklage des Forschungsinstituts, dann die sozialen Medien und dann diese Plakatierung, die dann auch noch getweetet wurde und dann Anklang gefunden hat in den nationalen Medien.
Jetzt haben Sie sich ursprünglich ja einfach nur gewehrt gegen eine Parallelsetzung eben der Begriffe Antisemitismus, Rassismus und Islamophobie. Da ging es um eine Veranstaltung im Rahmen einer Themenwoche. Warum konnte das oder warum kann das Ihrer Meinung nach nicht miteinander verglichen werden, Herr Kinzler?
Ich erlaube mir eine ganz kurze, wirklich ganz kurze Vorbemerkung. Mhm. Es geht absolut nicht darum, dass man den Islam an sich hier kritisiert oder dass ich ihn kritisiert hätte. Es wäre sicherlich sehr unsinnig, eine Religion an sich zu kritisieren. Ich erinnere daran, dass der Islam im Mittelalter teilweise toleranter war als das Christentum. Es ist unsinnig, eine Religion zu kritisieren. Es war auch nicht mein Ziel, den Begriff der Islamophobie an sich zu kritisieren. Dieser Begriff existiert in der wissenschaftlichen Forschung im Moment. Er ist kontrovers diskutiert, aber auch das war nicht mein Problem. Das Problem war für mich eher, wie Sie es gerade auch sehr richtig zusammengefasst haben, dass ich einfach nicht akzeptieren wollte, dass hier so eine Gleichwertigkeit postuliert wird zwischen Rassismus, Antisemitismus, was eine Form von Rassismus ist, und diesem etwas schwammigen Begriff der Islamophobie. Wenn Sie wollen, ja, ich habe da verschiedene Ebenen, auf denen man argumentieren könnte, dass diese Gleichwertigkeit nicht zulässig ist. Schon mal das erste, ganz kurz nur erwähnt, ist das Juristische. Rassismus und Antisemitismus sind illegale Handlungen. Wenn Sie also sich so weit in dieser Richtung äußern, können Sie belangt werden. Da gibt es Paragraphen im Strafgesetzbuch, sind also Delikte oder eventuell sogar Verbrechen. Das Wort Islamophobie gibt es nicht im Strafrecht. Dann ist es begrifflich ein großer Unterschied natürlich. Rassismus, Antisemitismus, das sind Delikte, die richten sich gegen Personen. Das sind also beides Formen des Rassismus, während die Islamophobie sich ja eigentlich nur gegen Gedankengebäude, eine Religion, eine Ideologie vielleicht richtet. Die Nazis zum Beispiel haben ja nicht gegen die jüdische Religion gehetzt, sondern gegen die jüdische Rasse. Also das hat also im Prinzip mit diesem Begriff der Islamophobie, etymologisch natürlich die Angst vor dem Islam, nichts zu tun. Und diese legitime und völlig legale Kritik an Religionen ist ja bei uns in Westeuropa seit der Aufklärung ein wesentlicher Teil unserer Kultur der Freiheit, der Meinungsfreiheit, der Demokratie. Mhm. Also ja, vielleicht ganz kurz noch. Ja, der dritte Punkt ist das Historische. Jeder einigermaßen gebildete Schüler im Gymnasium oder in jeder Schule kennt die Opferzahlen, was Rassismus durch Sklaverei oder Judenverfolgung, Genozid, Shoah und so weiter betrifft. Das geht in die zig Millionen. Diese Zahlen gibt es nicht für Islamophobie. Also hier sehe ich wirklich nicht historisch keine Parallele. Auch wenn natürlich, und das sagen manche meiner Studenten, es Verfolgungen gibt von Muslimen, wie zum Beispiel, wir haben das gesehen in Burma oder in Indien werden teilweise Muslime sehr gewalttätig verfolgt. Und das Letzte ist das Politische. Der Begriff der Islamophobie ist ein politischer Kampfbegriff geworden. Der Erdogan benutzt ihn täglich und Islamisten in der aller Welt benutzen ihn, um all die als Rassisten zu bekämpfen. Stufen, die den Islamismus kritisieren.
Aber es gibt doch auf der anderen Seite, es gibt ja Islamfeindlichkeit und die ist dann ja auch Grundlage oder Basis, Fundament von Diskriminierungserfahrungen von Musliminnen und Muslimen. Und das muss man doch auch benennen können.
Absolut, absolut. Und deswegen ist ja auch der Begriff vielleicht einfach, der sich so eingebürgert hat, der ist ja zweideutig. In Deutschland wird ja der Begriff der Islamophobie eigentlich nicht benutzt. Man benutzt Islamfeindlichkeit, Anti-Islamismus. Ich habe so ein bisschen nachgeschaut, auch in der Literatur. Es gibt natürlich, und das wird absolut nicht geleugnet, darf nicht geleugnet werden, was Sie sagen, es gibt diese Diskriminierung auch von Muslimen, auch wegen ihrer Religion. Das ist ein Phänomen, gegen das man kämpfen muss, aber es hat nicht diese Ausmaße, also in keiner Weise die Ausmaße, die zum Beispiel der Rassismus gegen Einwanderer hat, die aus muslimisch geprägten Gesellschaften kommen. Bei uns in Frankreich gibt es absolut Rassismus gegen, in Anführungszeichen, Araber. Dieser Rassismus ist verwurzelt, er wird bekämpft, aber er existiert weiter. Und ich glaube, dass das ein viel größeres Problem ist als diese Diskriminierung von Menschen, die einfach ihre Religion ausüben wollen bei uns.
Dann versuchen wir es mal sozusagen konstruktiv. Wie kann denn eine ernsthafte, konstruktive Debatte gelingen über Islamfeindlichkeit als Basis für Rassismus, in der nicht mit politischen Kampfbegriffen hantiert wird? Wie kann das gelingen?
Ja, das ist im Moment in Frankreich zum Beispiel, und ich glaube schon, dass wir unterstreichen müssen, dass das alles in Frankreich stattfindet. Frankreich hat ja viel mehr Muslime, viel mehr Terrorismusopfer gehabt in den letzten Wochen. Die Atmosphäre ist viel aufgeheizter. Also im Moment scheint so eine Debatte nicht möglich zu sein. Die letzten 3 Wochen haben immerhin gezeigt, dass es so eine Art Konsens gibt, dass die Debatte wieder freier sein muss, sich befreien muss von Denkverboten, von Argumentationsverboten, von einer gewissen Polizei, einer Denkpolizei, die an den Universitäten vor allem jetzt ein bisschen Fuß gefasst hat. Aber im Moment ist das Wort Islamophobie auch an meiner Universität ein Begriff, da explodiert sofort alles. Man muss hier wieder Ruhe einkehren lassen. Es ist im Moment aber scheinbar nicht möglich. Mhm. Die Debatten sind extrem verhärtet.
Jetzt haben Sie ja von Seiten der Politik einige Zustimmung erhalten, jetzt in den vergangenen Wochen, von Seiten der Hochschulwelt, vor allem von Ihrem eigenen Institut, so gut wie gar nicht. Warum eigentlich nicht?
Also ich möchte es mal polemisch sagen, meine Hochschulministerin war eigentlich sehr glücklich, dass das da passiert ist in Grenoble bei uns, weil sie so eine große Debatte über Islamogauchismus, also so ein Linksislamismus oder islamistischen Linkstrend bei den Universitäten eigentlich angeklagt hat. Und da gab es Riesenproteste an den Universitäten. Und die war dann eigentlich ganz glücklich, dass so etwas stattgefunden hat und ihr eigentlich indirekt Recht gegeben hat. Ihre Frage war aber eigentlich, warum gibt es so wenig Unterstützung von meiner eigenen Universität oder vom Institut? Wir sehen ja so eine kleine Elite-Schule innerhalb der Universität. Es liegt einfach daran, dass die Mehrzahl der jetzt vor allem jünger gewordenen Dozenten und Professoren nach einem Generationenwechsel eigentlich, die sehr, sehr stark von diesen amerikanischen Gender Studies, die Colonial Studies und Islamophobia Studies geprägt sind und sehr identitäre Positionen haben. Das ist die Mehrheit in unserem Lehrkörper und Forschungskörper im Moment. Und unsere Direktorin konnte hier, wir waren die Hände gebunden, würde ich mal sagen, weil sie gegen diese Mehrheit ihrer Lehrer und Forscher eigentlich überhaupt nichts tun kann. Und ja, es gibt hier, gut, das ist natürlich ein Mikrokosmos, unser Institut, ist ein Biotop in gewisser Hinsicht, das ist nicht die Universität an sich, aber es ist ein Sozialforschungsinstitut, wo eben eine Art Monopol dieser neuen identitären Sozialforschung herrscht und auch mit Aggression und mit Einschüchterung durchgesetzt werden möchte.
Aber nun haben ja diese sozialwissenschaftlichen Strömungen, die Sie da jetzt gerade genannt haben, also zum Beispiel Colonial Studies, die haben ja wichtige Impulse geliefert, neue Perspektiven ja auch eingebracht in den wissenschaftlichen Diskurs, die es ja vorher so nicht gab. Und ich wehre mich gegen den Gedanken, dass es allein diese Forschungsrichtungen sind, die die Freiheit der wissenschaftlichen Debatte per se einschränken. Das ist mir noch nicht ganz klar geworden, warum das so sein soll.
Nein, das verstehe ich im Prinzip auch nicht sehr gut. Ich denke auch, dass diese Forscher, die man sehr stark hört, andere vielleicht hört man weniger, dass die auch den Minderheiten, die sie eigentlich zu verteidigen vorgeben und die auch verteidigt werden müssen, dass die ihnen einen schlechten Dienst erweisen. Denn sie drängen sie alle in diese Opferrolle und machen praktisch aus den Muslimen bei uns, als Beispiel in Frankreich, mehr oder weniger Menschen zweiter Klasse, die nur noch als Opfer wahrgenommen werden. Bürger, die nicht selber autonom genug sind, um sich selber in diese Gesellschaft einzugliedern. Wissenschaft soll ja Wissen schaffen. Jeder Forscher kann nebenher natürlich politisch engagiert sein. Aber der Kampf für eine bessere Welt und gegen Diskriminierung ist eigentlich die Aufgabe der Vereine, der Parteien, der Zivilgesellschaft. Und hier findet eben diese immer stärkere Vermischung statt zwischen Wissenschaft und Aktivismus. Und wer dann hier dieser Wissenschaft, dieser sehr oft vereinfachenden und methodisch fragilen Wissenschaft widerspricht, wird sofort als Rassist bezeichnet oder gecancelt, wie in meinem Fall, oder eben ja ausgeschlossen aus dieser Gemeinschaft. Hm.
Jetzt gibt es ein neues Gesetz oder es ist ein Gesetz geplant, das nicht mehr Separatismusgesetz heißen soll. Aber mit diesem Gesetz versucht ja derzeit die französische Regierung mehr Kontrolle auf Religionsgemeinschaften zu erlangen und wird dabei von unterschiedlichen Seiten teils sehr harsch kritisiert. Nicht zuletzt von den Religionsgemeinschaften selbst. Ist das denn der richtige Weg, den die Regierung da einschlägt, Ihrer Meinung nach?
Also da gibt es eine Herkulesaufgabe. Ich glaube, dass dieses Gesetz in die richtige Richtung geht. Es ist extrem vorsichtig noch und vielleicht nicht ambitioniert genug. Aber vielleicht hat auch die Regierung nicht wirklich die Wahl, denn der Widerstand könnte sonst noch viel größer sein, als er sowieso schon ist. Also ich denke, es geht in die richtige Richtung, aber ich denke, man müsste noch viel stärker durchgreifen. Es gibt auch schon seit 10 Jahren mindestens Berichte von der Inspektion Generale, von den großen Generalinspektoren der SS Erziehungsministeriums, die den immer steigenden Einfluss der Islamisten auf die Lehre in den Schulen beklagen, wo Lehrer eingeschüchtert werden, wo sie nicht mehr über den Holocaust berichten können. Also wir haben eine Entwicklung, die hat man einfach viel zu lange laufen lassen. Und jetzt hier gegenzusteuern, ist extrem schwierig. Es geht in die richtige Richtung, aber ist eine Riesenaufgabe.
Die Debatte läuft. Sie geht auch längst über Ihre Person hinaus. Was erhoffen Sie sich denn für die Zukunft von dieser Debatte?
Ich bin ein klein wenig optimistisch gestimmt. Ich habe schon in den französischen nationalen Medien einen relativ großen Konsens gesehen, was in Frankreich eine Rarität ist. Konsens und Frankreich passen nicht so richtig zueinander. Wir kennen hier viel mehr Polarität und Kampf zwischen den extremen Positionen. Also das war schon mal für mich extrem positiv. Und auch diese ganze Debatte, die jetzt durch unseren Fall ausgelöst wurde, hat jetzt ein hohes Niveau. Diese Debatte wird täglich auch noch fortgeführt und hat eine Dynamik. Auch hier gibt es einen relativ starken Konsens. Jeder ist sich bewusst, dass wir hier große Arbeit haben und dass wir alle am gleichen Strang vielleicht ziehen. Also ich bin weniger besorgt eigentlich über die Situation jetzt 3 Wochen nach dem, was hier passiert ist, als vielleicht vor einem Jahr oder vor 2 Jahren. Es gibt positive Ansätze, ob das jetzt in den nächsten Monaten weitergeht, wird sich zeigen. Aber im Moment bin ich froh über diese Debatte, die jetzt stattfindet und die schon lange hätte vielleicht beginnen sollen.
Das sagt Klaus Kinzler, ist ein deutscher Hochschullehrer in Frankreich und er hat diese Debatte mehr unfreiwillig ausgelöst. Herr Kinzler, Dankeschön.
Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben.
Und das war Tag für heute. Die Redaktion hatten Andreas Mein und Christian Röther. Hier gibt es gleich die Nachrichten und dann wie immer dienstags die Sprechstunde. Das Thema bei den Kollegen dort: Rückenschmerzen am Küchentisch, arbeitsmedizinische Probleme im Homeoffice. Und da können Sie sich wie immer beteiligen unter unserer Hörernummer 00800 4464 4464, oder Sie schreiben uns direkt eine Mail ins Studio an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und für Tag war das heute Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.